Dogville Talks, präsentiert von Jewa Live.
Klaus Johann Grobe, so heißt das Bandprojekt der beiden Schweizer Musiker Sevi Landolt und Daniel Bachmann. Ihr Sound klingt nach gestern, nach Krautrock aus den 70ern. Manche sagen Psychrock, andere Spacerock. Man tut sich schwer, diesen eigenwilligen Soundmix einzuordnen, den die beiden kreieren. Mit Schlagzeug, Bass, Orgel und Synthesizer. Nicht mehr und nicht weniger. Fakt ist, Klaus-Johann Grobe mögen die Soundästhetik vergangener Tage, als noch alles analog war. Allerdings zitieren sie diesen Sound immer mit einem Augenzwinkern. Am Wochenende haben die beiden auf dem Dogville Festival in Hamburg gespielt. Vorher waren sie bei uns auf der Interviewbühne. Gregor Schenk hat mit Klaus-Johann Grobe gesprochen. Über musikalischen Humor und darüber, dass zu langsamen Songs viel zu wenig getanzt wird.
Wenig verwunderlich braucht es bei einem Duo zwei Leute, die sich musikalisch grün sind. Was waren denn eure oder sind eure musikalischen Schnittstellen?
Oh, das ist schwierig. Wir haben schon extrem viele Parallelen. Also das war halt so, wir sind so ein bisschen so in den späten Teenagerjahren so zusammen aufgewachsen auch so ein bisschen. Und das fing da halt so an mit dieser Trip-Hop-Zeit irgendwie. Und da kreuzte sich das so zum ersten Mal und dann so ein bisschen von dieser ganzen Sample-Technologie so zum Jazz-Funk, dass wir auch so ein bisschen zusammen gespielt haben noch, so anfangs 20 vielleicht. Und mittlerweile ist es eigentlich einfach so die Schnittstelle eigentlich tatsächlich, dass wir einfach so ziemlich alles mögen, das man mögen kann. Also
das ist ja ganz schön viel.
Genau, ja, das ist sehr viel. Also wir sind natürlich schon noch wählerisch, aber es ist so quasi so der musikalische Humor vielleicht so, der uns sehr verbindet, neben ganz natürlich klaren Dingen wie gewisse Bands oder gewisse Stücke oder so Eigenschaften. So.
Was ist für euch musikalischer Humor? Wie funktioniert musikalischer Humor?
Also das zu erklären wäre natürlich sehr schwer. Das ist
vielleicht ein Beispiel.
Wie wenn ich die Liebe erklären wollte oder irgend sowas. Also ich meine, das lässt sich nicht aufschlüsseln so genau. Ich glaube, man merkt das halt einfach, wenn es irgendwie da passiert irgendwas und man die Mundwinkel, die wandern einfach automatisch Richtung Ohren. Und die Nase rümpft sich so ein bisschen komisch und die Augen werden ganz groß. Und dann will man es immer und immer wieder hören. Es ist auch so dieses, wir sprechen dann immer vom süchtig machenden Effekt sozusagen. Also wie das die meisten Leute erkennen, wenn man ihnen so einen YouTube-Clip anschaut und man wiederholt das und wiederholt das und wird immer besser, und bis man einfach nicht mehr kann. Und ich glaube, das ist bei der Musik halt genauso.
So wie die tanzen.
Ganz interessant bei euch, normalerweise machen ja Bands erstmal sich in der Heimat einen Namen, bevor sie dann weitere Kreise ziehen. Bei euch war es genau andersrum. Ihr habt am Anfang kaum Konzerte in der Schweiz gespielt, seid eigentlich fast direkt nach England, glaube ich. Jetzt spielt ihr Konzerte in ganz Europa. Ein Label aus Chicago hat eure Platte in den USA rausgebracht. So richtig angeschoben, mit viel Mühe und Aufwand habt ihr das aber nicht, oder?
Nee, das ist tatsächlich eigentlich alles so ein bisschen zugeflogen. Also es war dann auch plötzlich fast ein bisschen viel, als man so gemerkt hat, dass die Leute so darauf anspringen und das tatsächlich irgendwie rausbringen wollen und irgendwie mehr wollen als nur so ein paar kleine Konzerte. Und wir haben da echt eigentlich nicht so viel dafür getan, in dem Sinn, dass wir jetzt nicht irgendwie das Zeugs verschickt haben und überall angefragt haben, sondern die kamen echt zu uns, und eigentlich unsere Tätigkeit bestand darin, dann quasi die Guten von den weniger guten Leuten zu trennen und dann mit den Richtigen zusammenzuarbeiten. So, also das war eigentlich so unser Beitrag für wo wir jetzt stehen.
Als deutschsprachige Band dann aber so viel im Ausland zu touren, das gelingt nicht vielen Bands. Wie erklärt ihr euch diesen Erfolg im Ausland? Was erzählen euch vielleicht die Leute in England über die Texte? Fragen die euch dann, was singt ihr da eigentlich, oder was sind so die Reaktionen?
Ja, also das mit den Texten übersetzen, das funktioniert halt leider nicht. Also da kommen schon Fragen in mir, was singt ihr denn da? Und ich habe es zwei, dreimal probiert und das ist dann nur Blödsinn irgendwie. Also ich meine, es ist wie wenn ich auch jetzt einem, der Deutsch versteht, versuchen würde zu erklären, was ich hier eigentlich singe. Das ist ja Unsinn, so.
Stefan hat seinen Koffer mit, er sieht besonders aus. Als er dann seinen Bus nicht kriegt,
es ist aber auch so, dass wir so ein bisschen zu Beginn zumindest so auf für uns Augen so ein bisschen fälschlicherweise halt so in diese Psychedelic Krautrock-Schiene gepresst wurden fast schon. Und das findet halt so in England und so extremen Anklang. Und für die war das dann schon so ein bisschen exotisch halt. Und die fanden, dass das sei dann halt so der richtige, so authentisch quasi. Ah, die spielen jetzt mal so richtigen Krautrock und singen dann auch noch auf Deutsch, so wie zu der guten alten Zeit, wo wir die Platten zu Hause stehen haben. Und das fanden wir eigentlich immer so ein bisschen seltsam. Und dieser Bonus wird sich auch irgendwann totlaufen, glaube ich. Also das ist so dieser Exoten-Deutsch-Bonus. Wenn es jetzt nicht ganz mehr so krautig ist, wird das wahrscheinlich schwierig. Also keine Ahnung, aber...
Es sei denn, man singt irgendwas mit Autobahnen oder...
Genau, ja, so ganz reduzierte Floskeln und Wörter reinschieben und so.
Ihr habt ein schönes Ritual, wenn ihr auf Tour seid. Ihr geht auch regelmäßig in den Plattenladen dann vor Ort. Habt auf Tour mitunter auch einen portablen Plattenspieler mal mit dabei gehabt? Ist der immer noch mit an
der
Bord?
Der war defekt leider.
Nein.
Das war eine absolute Katastrophe. Wir haben uns so gefreut. Aber ja, schlussendlich blieb es dann dabei, nach Hause kommen und das Zeugs da anhören.
Die Frage ist ja auch immer mit dem Strom.
Ja.
Und jetzt haben wir zum ersten Mal so ein Stromumwandlungsgerät mitgenommen, wo wir halt dann elektrische Geräte anhängen können, also nicht nur im Zigarettenanzünder. Leider hat das auch nicht funktioniert.
Wie meistens, bei uns funktioniert meistens die Hälfte nicht.
Vielleicht sollte das noch erfunden werden, der Plattenspieler, der im Auto direkt eingebaut ist.
Das gibt's.
Oder?
Die hatten in den 60ern toll. So Singles-Plattenspieler, da konnte man die Single so reinschieben, quasi wie in einen CD-Spieler und das wurde dann abgespielt. Also sowas sollte man sich vielleicht zulegen.
Dann wisst ihr, was euer nächster Tourbus
absolut.
Wieder aussieht.
Also wir arbeiten ja hart an unserem Erfolg, dass wir uns das dann so die ordentlichen Maschinerien und Geräte leisten können.
Die Zeit, sie steht still. Der Kamin brennt vor sich hin und wir sind auf der Reise.
Ihr habt mal in einem Interview gesagt, ihr fändet es schön, wenn die Leute zu den ruhigeren Stücken von euch auch mal slow tanzen würden, slow dancen. Finde ich sehr gut. Ich finde, zu langsamer Musik wird viel zu wenig getanzt. Frage deswegen an euch, wie würde eure perfekte Slow Dance Party aussehen? Welche Platten würden da aufgelegt werden?
Das ist schon, das ist also eigentlich eine
wir
gute
hatten
Frage.
Schon öfters die Idee, dass es eigentlich total spaßig wäre, eine Party zu machen, wo man alles Stücke auflegt, die gerade so ein ganz bisschen zu langsam sind zum Tanzen. So, und eigentlich jedes Stück, wo man immer so denkt, jetzt kommt's.
Und dann passiert aber nichts.
Ja. Genau, und das geht dann immer so weiter und weiter. Ja. Aber konkrete Stücke dazu, die.
Also Rick Wakeman. Gott erbarme mich, sich mir hat tatsächlich ein wunderbar seltsames Album Anfang 80er Jahre rausgebracht, wo er so als Weihnachtsmann vor so einem Zaun steht. Und die hätte man eigentlich so durchs Band so laufen lassen können. Und das ist nicht so die Slowdance-Nummer, aber so wirklich so an diesen Grenzwert von irgendwie süchtig machen und ich will tanzen, aber eigentlich kann ich dazu gar nicht tanzen. Das wäre so die perfekte Platte dafür eigentlich.
Vielleicht können wir das ja mal anregen, hier bei den Dogville-Machern dann noch einen Slowdance-Floor einzurichten.
Ja, unbedingt. Das kennt man ja von früher noch. Also da waren ja die, so im frühen Teenager-Alter waren ja die Partys vor allem so Slowdance Sachen, damit man sich auch mal so ein bisschen näher kam irgendwie.
Engtanz.
Ja. Genau. Mhm. Und sowas, das wäre ja gut, ja, vielleicht wäre das auch einfach nur unangenehm, weiß man jetzt nicht. Kann man nicht sagen. Wir mögen es auf jeden Fall, wenn die Leute das tun.
Ich sage vielen herzlichen Dank an Klaus-Johann Grobe, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Hier bei den Dogville Talks, präsentiert von
Danke
Jeva dir. Live. Applaus.
Dankeschön. Vielen Dank.
Dogville Talks. Präsentiert von Jeva Live.